Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Alright, ich freue mich sehr. Heute habe ich einen Gast aus Berlin, er lächelt mich schon an, Max Planer. Ich fange mal ganz kurz an zu erzählen. Europameister, Weltmeister, Olympiateilnehmer und aktuell Ruderer im Deutschlandachter. Habe ich jetzt alles richtig gesagt, Max? Guten Morgen.
War nicht ganz richtig. Morgen erstmal, war schon fast richtig. Sitze momentan nicht im Achter, sondern bin im Team Deutschlandachter, sitze gerade im Vierer. Das wechselt bei uns halt immer durch. Das Team besteht aus 20 Leuten und da ist immer harter Konkurrenzkampf. Ich versuche natürlich jetzt noch in den Achter zu kommen, weil das natürlich die Paradedisziplin ist, aber ist alles nicht ganz so einfach. Aber Olympia ist trotzdem das Ziel nächstes Jahr.
Fangen wir erstmal von vorne an, Max. Stell dich mal kurz der Community hier vor.
Mein Name ist Max Planer. Ich bin 29, werde im Januar 30 und bin seit 15 Jahren Leistungssportler im Rudern. Habe aber eigentlich schon vor 19 Jahren mit Rudern angefangen als Kind. Und das ist dann so meine Leidenschaft geworden. Vorher habe ich Fußball gespielt, wie so ganz viele Jungs in Deutschland das ja machen. Mit 5, glaube ich, habe ich Fußball angefangen. Und mit 11 bin ich dann zum Rudern gewechselt. Und es hat mich halt immer fasziniert, so in der Natur zu sein, auf dem Wasser zu sein, mich da zu bewegen. Und das fand ich am Anfang einfach schön. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Und später wurde dann eben dann ja mehr draus. Also da kam dann auch wirklich dann irgendwann mal so der Leistungsgedanke dazu. Am Anfang war ich sehr faul, sehr träge, war auch sehr so gefangen, so sag ich mal, ich hatte wenig Selbstbewusstsein, habe mir auch nicht zugetraut, irgendwas zu schaffen. Und irgendwann kam dann so der Klick, dass ich gedacht habe, okay, ich versuche das jetzt. Und dann hat sich halt ganz, ganz viel geändert. Mein Leben hat sich da eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Und dann bin ich halt in den Leistungssport immer weiter reingewachsen. Habe dadurch auch Selbstbewusstsein aufgebaut, weil da natürlich irgendwann kleine Erfolge kamen, so täglich im Tagesgeschäft, einfach im Training und darüber dann auch immer mehr, dann auch große Erfolge. Fing dann eigentlich an so mit der ersten, ich habe 2007 dann Deutscher Meister im U17-Bereich. Das war für mich das Größte überhaupt in dem Jahr und ein Jahr später Juniorenweltmeister. Also das ging dann rapide hoch und so habe ich mich dann halt immer weiter reingefuchst. Ja, und dann mache ich das Ganze jetzt halt seit 15 Jahren, bin jetzt seit 7 Jahren im Team Deutschland Achter, wirklich jedes Jahr immer WM, EM, Olympia und so dabei gewesen und
ich weiß nicht, ob es euch auch so geht beim Zuhören dann, also mir brennt gerade das Herz auf jeden Fall, solche Storys sind das, worum es hier geht. Ganz kurze Zwischenfrage, bevor du weitererzählen kannst, weil es einfach so interessant ist. Ich schätze mal, so mit 15, 16 wird es gewesen sein, ne? Wo du dann diesen rapiden Anstieg gemerkt hast. Das ist ja, so ungefähr würde ich es einschätzen, es ist ja oftmals bei Kinder oder Jugendlichen dann so, dass die dann irgendwann explodieren, so mit Pubertät und sowas und dann trennt sich relativ häufig die Spreu vom Weizen. Wie ist denn das, wenn du jetzt gerudert bist? Waren das so Wettkämpfe mit Vereinen oder bist du quasi immer selber für dich erstmal? Wie fängt man da an? Das weiß ich nämlich wirklich nicht.
Man fängt eigentlich im Ruderverein an. Also ich hatte in meiner Heimatstadt in Bernburg, hatte ich nur einen kleinen Ruderverein. Das ist noch eine kleine, beschauliche Stadt in Sachsen-Anhalt, 25.000 Einwohner. Mhm. Natürlich dementsprechend auch ein kleiner, schnuckeliger Verein. Und da fährt man dann halt so Wettkämpfe mit seinem Verein halt erstmal so ganz entspannt auf so regionale Ebene, so kleinere Wettkämpfe. Und dann aber nachher auch schon im Kinderbereich dann so Richtung, man nennt das dann Bundeswettbewerb, das geht schon so eine Art Richtung Deutsche Meisterschaft. Ja. Aber da war ich auch nie so erfolgreich, weil wir haben halt auch mega wenig trainiert, so 2-3 Trainingseinheiten die Woche. Und in dem Alter ist das jetzt ja auch nicht so. Aber als ich dann halt zur Sportschule gegangen bin, dann mit 14, also 9. Klasse dann zur Sportschule gekommen, habe ich dann halt auch von heute auf morgen, anstatt 2-3 Mal die Woche, halt so 7-mal die Woche oder so trainiert. Und das war natürlich die ersten Wochen erstmal übelst die Hölle, weil ich war auch wirklich, also ich habe, wie du schon gesagt hast, Pubertät, ich bin mega gewachsen in der Zeit, und meine Muskeln und so kam alles nicht hinterher, meine Ausdauer sowieso nicht. Und die ersten Monate waren halt wirklich richtig hart. Aber genau das war es halt. Ich bin halt dann da durchgegangen und habe dann mich natürlich auch häufiger gefragt, so, boah, ist das hier überhaupt das Richtige für mich? Ich habe da auch echt viel auf den Sack bekommen. Also ich war wirklich der Schlechteste in der Trainingsgruppe und alles.
Echt?
Aber irgendwann kam dann der Moment, nach einem Jahr Training, wo ich gemerkt habe, signifikante Unterschiede in meiner Leistung, wo ich dann wirklich Ausdauer dazu gewonnen habe, Kraft dazu gewonnen habe, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, das waren nur so Trainingserfolge, es waren noch keine Wettkampferfolge, aber es waren so Trainingserfolge, wo ich dann gemerkt habe, okay, da geht doch was, ich probiere das jetzt doch mal noch ein Jahr weiter. Ja, ja, und das Jahr danach bin ich auf einmal Deutscher Meister geworden, während ich in dem Jahr davor noch nicht mal zur Deutschen Meisterschaft mit durfte von meinem Trainer aus, weil ich halt zu schlecht war.
Oh Mann. Ja, ich versuche mal kurz einzuordnen oder auch ein paar Infos nochmal gerade auf dem Weg mit durchzugeben. Es ist ja jetzt so, dass deine Eltern schon sehr erfolgreiche Ruderer waren in der DDR, habe ich über dich auch gelesen. Ja. Hast du da so eine gewisse auch Art Verpflichtung irgendwie schon gefühlt?
Das überhaupt gar nicht, also Verpflichtung nicht. Nur was ich halt gemerkt habe, ist zum einen natürlich war mein Papa in meinem Heimatverein so Übungsleiter noch für Jugendliche. So dadurch hatte ich halt schon mal immer so ein bisschen diese Verbindung so zu dem Verein. Ne? Also dadurch war es halt so, dass ich dann als kleines Kind schon auf so Wettkämpfen mit so rumgesprungen bin, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon hatte oder so. Ja. Ich bin da einfach immer rumgehüpft und war so in dieser Community auch so ein bisschen drin, weil das ist ja schon auch so eine Blase, so die Ruderwelt. Ne? Ist ja, ja wie mit allen anderen Crossfit oder so, ist ja immer so eine Blase. Das war so das eine, dadurch bin ich natürlich da so ein bisschen reingewachsen und das andere war eben auch, dass ich dann irgendwann gemerkt habe so, hey, meine Eltern haben das und das erreicht, also meine Mutter ist Juniorenweltmeisterin geworden, mein Vater ist Vize-Juniorenweltmeister und sowas geworden und auch U23-Bereich ganz gut und so, internationale Ebene, ey, die haben das beide geschafft, sind meine Eltern, warum sollte ich das nicht auch mal probieren oder warum sollte ich das nicht auch schaffen können? Das war für mich eher so eine Motivation zu sagen so, ey, ich bin zwar von meinem Leistungsniveau weit davon entfernt, aber die haben das geschafft. Ich bin quasi aus denen entstanden. So, ja, warum sollte ich es nicht mal versuchen?
Ich habe doch auch Gene davon abbekommen.
Ja, ist halt so. Ich habe das wirklich so dann, so habe ich mir das damals irgendwie erschlossen. Also ich hatte daraus irgendwie Motivation geschöpft. Und das Coole war, die haben mich nie irgendwie, also nie Druck, die haben mich nie gedrängt irgendwie, hey, jetzt ruder mal und versuch mal mehr zu machen. Es gibt auch ganz viele auch, ich kenne, wo das so eine Ruderdynastie ist, wo dann richtig so von oben gibt es so richtig Dampf die ganze Zeit, komm, gib mal Gas so. Das sind dann auch meistens die, die es am wenigsten Spaß macht, so das Ganze. Ja. Und bei mir war das aber überhaupt nicht so, sondern es war eher so, dass ich dadurch Motivation hatte und immer natürlich auch Ratgeber, ne? Also meine Eltern, die auch vom Charakter zu ganz unterschiedlich sind, immer auf ihre Weise verschiedene Ratschläge geben konnten. Als ich dann auf die Sportschule gekommen bin und am Anfang vor allem da richtig am Struggeln war, konnten die mir natürlich mega gut, wenn ich die angerufen habe, sagen so, hey Max, pass auf, das war bei mir auch so und musst du jetzt so und so machen. Also das war halt eher positiv für mich.
Immer so gehört, der Vater hat so und so gesagt, so, gefällt mir nicht so. Mutter, was sagst du dazu?
Ja, so ungefähr. Also ganz unterschiedliche Meinungen, aber das hat immer so die Kombination aus beiden, da konnte ich mir dann immer daraus erschließen, so wie ich dann meinen Weg gehen soll.
Ja. Das heißt also, so wie ich das verstehe, haben deine Eltern dich jetzt auch nicht mega unter Druck gesetzt irgendwie und gesagt hat, hey, du musst das und das so und so machen.
Obwohl dein Vater
wahrscheinlich auch dein Trainer dann teilweise war, ne?
Der war tatsächlich an meinem Heimatverein zwischenzeitlich mal kurz auch mein Trainer, weil da gab es so ein bisschen Trainermangel und so. Das war auch wirklich die Zeit, die mir nicht so Spaß gemacht hat, muss ich sagen, weil man kennt das ja auch, ne? Also als Sohn vom Trainer ist nicht so
immer geil. Der Härteste.
Also für einen selber ist es scheiße und die anderen Kinder finden es scheiße und der Papa mag es auch nicht, weil er sich sagt so, boah, ich will den ja jetzt nicht irgendwie besser behandeln als die anderen. Deswegen behandle ich ihn mal schlechter als die anderen. So. So, das ist halt. Das ist immer so, ja. Das war wirklich die Zeit, also ohne jetzt zu sagen, dass so mein Papa, ich glaube, mein Papa ist mega, oder selbst wenn er jetzt noch, macht momentan weniger, aber er ist mega der gute Trainer oder er könnte auch im Leistungsbereich ein guter Trainer sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil er auch die Empathie hat, um mit dem Sportler halt auch richtig empathisch auch umzugehen und meiner Meinung nach heutzutage das wichtiger ist als alles andere. Ja. Aber damals in der Zeit war es für mich auch irgendwie hart, weil es so eine Bürde war. Da war es so ein bisschen, dass ich den Druck so ein bisschen gemerkt habe. Aber das war nur ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, das war nicht lange.
Das ist krass interessant. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich das alles richtig einordne. Okay, also wir ordnen mal kurz ein, dass du warst dann in der Sportschule, 14, 15, 16, dann kamen die ersten Erfolge. War das auch schon die Zeit, wo dann so der Deutschlandkader quasi angeklopft hat?
Ja, im Prinzip schon. Also in dem Jahr, als ich dann quasi in meinem zweiten Junior-B-Jahr, also dann mit, 16, bin ich ja dann Deutscher Meister geworden im Doppelzweier. Und dann gab es sowas, das nennt sich Baltic Cup. Also das ist quasi wie so eine, fast so eine kleine EM, aber eben nur mit den Baltic-Staaten. Und da durfte ich dann mit meinem Zweierpartner teilnehmen. Also das war dann schon, da haben wir schon das erste Mal so ein Nationalmannschaftstrikot bekommen.
Cool.
Und so, hier könnt ihr schon mal mitmachen. Ihr seid zwar noch ein Jahr jünger, aber ihr seid jetzt Deutscher Meister geworden, könnt ihr mitmachen. Das war für uns natürlich schon ein übelstes Highlight, ne? Das war richtig geil. Und das Jahr darauf war dann halt eben Junior A und da klar, das ist nochmal ein anderes Leistungsniveau, aber Auch nochmal andere Trainingshärte, andere Trainer und so weiter, noch mehr Trainingslager. Da wurde dann noch knackiger trainiert. Also da haben wir dann wirklich eigentlich fast immer zweimal täglich trainiert auch. Da bin ich dann eben gleich in meinem ersten Juniorjahr zur Juniorenweltmeisterschaft dann gefahren und da im Achter dann Juniorenweltmeister geworden. Also das ging dann Krass. Wirklich dann.
Das ging wirklich sehr schnell, ne? Ja. Dass diese Leistungsexplosion, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ist manchmal, also bei Jungs vor allem, ist es eben so, dass, und deswegen sagt man auch oftmals, dass die sportliche Ausbildung vorher, also ich will jetzt nicht sagen, nicht so wichtig ist, oder die, sondern so eine Grundlagenausdauer eigentlich, oder Grundlagenausbildung, sorry, was Wichtiges ist. Zur Grundlagenausdauer kommen wir später wahrscheinlich nochmal. Ja. Aber dass die Kids, die Touren und Springen und Rennen und so, dass die eigentlich später, kannst du die fast in jede Sportart reinsetzen. Ja, wenn das gewisse Talent eben in der Sportart da ist, dann sieht man das. Kurze Zwischenfrage gerade nochmal von mir, weil ich bin ja manchmal auch so ein bisschen in dem US-Sport unterwegs. Mhm. Meiner Meinung nach bei den Colleges und so gibt es ja auch viele von diesen Ruder. War das für dich irgendwann mal eine Option?
Ja, das war für mich mal eine Option tatsächlich, weil, und jetzt kommt das nämlich, passt eigentlich gerade ganz gut die Frage, weil du von dieser Leistungsexplosion geredet hast, dann bin ich halt Juniorenweltmeister geworden, im Jahr darauf nochmal Juniorenweltmeister in einer anderen Bootsklasse. Mhm. Das heißt, ich habe in den Juniorenjahren quasi alles gewonnen. So. Und dann ist aber der Übergang U23 und dann ist halt der Übergang in A-Bereich. Und Übergang im U23-Bereich ist schon sehr hart. Also ist schon vom Leistungsniveau nochmal eine ganze Ecke. Und dann hatte ich auch mal einen anderen Trainer und so. Und dann war ich auch richtig in so einer Findungsphase. Ne? Abi, ja, ich wusste nicht, was ich mache. Und dann war es auch wirklich in dem Jahr, war ich ganz oft krank, weil das Training auch, ich kam damit nicht klar, teilweise dreimal Training am Tag, genauso viel trainiert wie jemand, der schon dreimal bei Olympia war und so. Also es war für mich wirklich dann zu viel in dem Moment. Und dadurch habe ich ja natürlich alles in Frage gestellt, ja, weil ich natürlich auf einmal krank war ohne Ende, keinen Spaß mehr hatte, mit dem Trainer nicht so hundertprozentig mich verstanden habe. Und dann habe ich gedacht, okay, was habe ich eigentlich für Optionen so? Magdeburg, könnte ich vielleicht bleiben, aber mit dem Trainer sehe ich da gerade so in dem Moment halt keine Perspektive. Wenn ich da bleibe, okay, was mache ich dann? Höre ich auf, studiere ich? Welche anderen Optionen habe ich noch? Und dann war eben die Option Stipendium, USA stand auf jeden Fall auch im Raum. Dann eben auch noch die Option, nach Dortmund zu gehen, ans Ruderleistungszentrum, Team Deutschland Achter und da halt wirklich voll auf den Olympiazug zu gehen und zu sagen, ich probiere das da teilzunehmen. Mhm. Weil damals war es auch noch nicht so locker. Jetzt mittlerweile sind voll viele so U23er und so da drüben. Weil die Trainer das so ein bisschen aufgelockert haben, weil die gemerkt haben, okay, wenn wir denen da einen Riegel dazwischen schieben, dann haben wir nachher hier gar keine Jungs mehr.
Ja.
Weil die Studienangebote sind ja auch einfach top und die haben auch gute Trainingsmöglichkeiten, gute Trainer, gutes Material und alles.
Ja.
Und damals war das aber noch total so, oh Gott, wenn du da hingehst, dann wirst du wie auf den Scheiterhaufen geworfen, so ungefähr. Also da war so richtig so, du gehst in die USA, dann brauchst du ja nie wieder bei uns hier anklingeln.
Okay.
Und dann war das halt bei mir damals so, ich hatte es wirklich, war kurz davor zu gehen, und habe dann aber doch mich entschieden, weil ich auch Journalistik studieren wollte und das in Dortmund einfach eine richtig geile Uni ist für Journalistikstudium, plus eben auch das Ruderleistungszentrum da, und habe ich gedacht, okay, das ist für mich einfach das perfekte Gesamtkonzept und wenn das klappt mit dem Studienplatz und so, dann gehe ich dahin. Und das hat dann geklappt, dann bin ich dahin gegangen.
Okay,
aber die Option stand auf jeden Fall im Raum. Also ich hatte den halben Fuß schon in der Tür.
ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gar nicht so eine leichte Entscheidung am Ende war, denn also wenn man sich so ein bisschen auskennt, weiß man, dass in den USA, die ballern schon gut was da rein, in diese ganzen Athletic-Departments und so. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten dort auch toll gewesen wären für die Leistungsentfaltung, ne?
Das auf jeden Fall. Und dann hast du ja auch noch in dem Alter, denkst ja, boah, geil, USA und andere Sprache, andere Kultur. Du lernst mal andere Leute kennen. So, oh, dann hast du vielleicht schon ein paar College-Filme gesehen, denkst, boah, witzig, dann nimmst du mal so ein paar College-Partys mit. Weißt du, so in dem Alter ist es so, da denkst du ja wirklich so, auch so über diese Gesamterfahrung nach. Nicht nur so Leistungsentwicklung, sondern auch über diese Erfahrung. Und das war schon dann hart. Dann habe ich so gesagt, okay, ich mache es jetzt nicht, aber irgendwie würde ich gerne schon noch mal irgendwann im Ausland wenigstens studieren oder im Ausland mal arbeiten. Also diese Auslandserfahrung, diese Komponente, die habe ich mir quasi immer im Hinterkopf behalten, dass ich die irgendwann noch machen will. Das habe ich mir damit irgendwie so ein bisschen dann schön geredet, dass ich dann
So ist es noch nicht ganz vom Teller.
Genau.
aber was du gerade noch angesprochen hast, ich finde immer diese Phase so krass, diese Adaptionsphase, würde ich mal sagen, wenn du versuchst, so aus dem Jugendsport dann in den Erwachsenensport zu gehen. Zum Glück sind da ja teilweise jetzt solche Zwischenschritte noch drin, wie zum Beispiel U23, oder wie bei anderen Sportarten kennt man das auch. Und ich finde das einfach immer so wirklich krank, wie der Unterschied ist zwischen zum Beispiel jetzt Individualsportart und dann Mannschaftssport oder Spielsportarten. Also bei den Fußballern merkt man, finde ich, das nicht so extrem. Mhm. Da ist es so, das ist eine Spielsportart, du läufst da halt weiter mit und versuchst halt, ja, dich da reinzufinden. Aber bei solchen Sportarten, wo es einfach um Zeiten geht, hey, du kannst diese Scheißzeit nicht anders schlagen, indem du einfach besser wirst, ausdauernder wirst und stärker wirst. Das gibt's, da gibt es keinen Weg drumherum. Es gibt keine Abkürzung. Ja? Also beim Fußball bist du vielleicht mal ein 17-Jähriger, der, keine Ahnung, dann auf einmal in der Champions League ein Tor schießt und seitdem ist es dann halt so. Ja? So schnell wird das nicht funktionieren bei solchen Sportarten, wie du da betreibst.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall bestimmt ein harter Struggle gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie müde du da warst bei dreimal Training am Tag, den ganzen Tag über. Das ist schon ein harter Einschnitt. Aber apropos Training, erzähl uns mal, wie jetzt aktuell, die Lage ist natürlich alles ein bisschen angespannt, wie sieht aktuell so ein Tag in deinem Leben aus?
Also aktuell ist es eigentlich so, kommt so ein bisschen drauf an, wie die Rhythmisierung gerade ist von den Trainern, aber jetzt so im Trainingslager oder auch jetzt so die letzten Wochen, die wir in Dortmund trainiert haben, war es eigentlich so, dass wir so im 2,5-Tage-Rhythmus trainiert haben. Also 2 Tage, dann 3 Einheiten und am 3. Tag dann 2 Einheiten vormittags und nachmittags frei. So ist halt quasi der Trainingslager-Rhythmus. Und da machen wir halt dann so 2 bis 3, momentan nur 2-mal die Woche Krafttraining, manche Phasen auch 3-mal die Woche Krafttraining. Und der Rest halt ganz, ganz, ganz viel Rudern. Wenn es draußen geht, draußen, sonst auf dem Ruderergometer. Lange Ausdauereinheiten, wo wir dann so 20, 22 Kilometer halt am Stück fahren. Und also extensive Ausdauertraining. Und dann 1 bis 2 Mal die Woche dann so ein bisschen INA-Strecken, also dann intensivere Sachen, wo wir halt ein bisschen reinballern. So meistens, also jetzt in Dortmund zum Beispiel, wenn wir da trainieren, machen wir es meistens dann Sonntag so als Abschluss der Woche. Und da haben wir so einen normaleren Trainingsrhythmus eigentlich auch ein bisschen anders. Da ist es eigentlich so, dass wir Montag und Freitag eigentlich im Prinzip nur Krafttraining machen, sondern und sonst nichts. Und an allen anderen Tagen halt dann halt doppelt trainieren und da dann die ganzen Ausdauersachen machen.
Feierst du das, Krafttraining zu machen?
Ja, voll. Also das ist halt eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Ausdauertraining. Klar, es ist natürlich bei uns so, das widerspricht sich ja eigentlich. Also du merkst halt nicht so den Muskelzuwachs zum Beispiel, wenn du jetzt Krafttraining machst, wie jetzt, wenn du jetzt nicht so viel Ausdauer machen würdest. Ich glaube, da kann auch jeder Kraftsportler, was ich meine.
Gehen die Gains weg.
Genau, da gehen die Gains weg. dann sollte man auch nicht so viel Salat essen. Nee, aber das ist halt wirklich so, es macht echt Spaß, im Kraftraum zu arbeiten. Wir haben auch einen Athletiktrainer, der ab und zu da ist, der uns auch die Pläne schreibt und so. Ist einfach geil, mal ein paar Stangen auch hochzuballern.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. Also so muss ich sagen, es bestätigt sich auf jeden Fall auch die so das Bild, das man teilweise hat, wenn man im Sport ein bisschen unterwegs ist. So ihr seid heftige Leute auf jeden Fall, wenn ich mir das Training manchmal angucke. Ich habe schon mir Videos angeschaut. Ey, also ja, auf jeden Fall ordentlich. Aber was mir aufgefallen ist noch, ist, dass du auch so von der sportwissenschaftlichen Warte her auf jeden Fall schon, also ich merke ja die Begrifflichkeiten und so, auch die du da so reinwirfst mit Rhythmisierung, Periodisierung. Ich habe das Gefühl, dass ihr dort ziemlich viel mitbekommt, was so Trainingsplanung und Trainingswissenschaften sich auf bezieht.
Ja, schon, aber wobei das auch alles noch ein bisschen rudimentär ist. Also auch im Vergleich so international. Zum Beispiel, wir machen so die Ausdauer, also so die, um die irgendwie Ausdauer ja, zu ermitteln, quasi auch einen Trainingsstand, machen wir so diese Stufentests bis zu dieser Laktat 4 Millimol-Schwelle. Da lachen die anderen Länder uns halt viel aus, weil die machen halt alle diese VO2-Max-Tests mit maximaler Sauerstoffaufnahme und so. Aber es hat sich irgendwie bewährt und es wird halt so gemacht. Ne? Also es sind dann so Sachen, dadurch, dass wir da so viel Einblick haben und das auch wissen, hinterfragen wir natürlich auch sehr viel, was natürlich für die Trainer dann auch manchmal ein bisschen unangenehm ist.
Ja.
Aber in Dortmund wurde das schon sehr verfolgt, so das Prinzip des mündigen Sportlers. Also schon so, das war für mich auch ein Riesenunterschied zu Magdeburg, muss ich ehrlich sagen. Da war schon noch so ein bisschen so diese alte Schule aus der DDR, die hat man schon noch so ein bisschen gespürt.
So, der Trainer einfach nur trainieren, sagt, muss nicht nachfragen.
Ja, genau, so der Trainer sagt was, es ist Gesetz, du musst das machen. Und so klar gibt es natürlich auch mal ein kleines Nugget vom Trainer, dann wenn es gut geklappt hat und du irgendwie, dann darfst du doch mal vielleicht eine Einheit was anderes machen oder mal locker machen. Aber meistens war es so eine relativ klare Hierarchie. Und in Dortmund ist das schon alles so mündiger Sportler. Die wollen auch, dass du studierst, die wollen, dass du was nebenher machst. Also es ist schon ein bisschen anders. Und klar, wie sehr sich dann jeder Einzelne aber damit auseinandersetzt, was man da tut, hängt natürlich auch von einem selber ab. Also auch klar, gibt es auch welche, die da weniger hinterfragen, die das einfach eher durchziehen, was natürlich auch Vorteile hat. Aber bei mir war das schon immer so, dass ich dann ja Sachen hinterfragt habe Gerade halt durch meinen Background auch mit, ich habe mir früher schon auch viele Fragen selber immer gestellt, ne? Gerade ja. Als ich dann in der Schule so kein Selbstvertrauen, keine Freunde, so da hinterfragst du halt auch Sachen, so warum bist du jetzt der gemobbt wird? Mhm. So und dadurch habe ich halt viele mal angefangen, Fragen zu stellen. Und das hat sich dann natürlich auch durch den Leistungssport durchgezogen. Und dadurch habe ich zum Beispiel auch dann mein Physio, wenn der mir am irgendwie, wenn ich gesagt habe, boah, ey, also immer vor der WM tut mir hier tut quasi der rechte Ellbogen, so der Unterarm, ja. die Sehne weh. Und dann habe ich den, ich habe den immer gefragt, was machst du da? Dann hat er meine Wade rumgedrückt und am nächsten Tag war das weg. Und ich habe so, hey, wie geht das so? Ja, also ich will das immer verstehen. Ja. Ich will das immer verstehen.
Ja, ist auch wahrscheinlich psychosomatisch, aber das wäre nochmal ein anderes Themenpunkt. Also ich sehe schon, wir müssen uns hier auf jeden Fall gucken, dass wir in der Zeit einigermaßen bleiben. Ja, ich wollte gerade sagen, also nochmal, also es ist sehr interessant, was du alles da gesagt hast. Also allein schon sehr interessant für mich auch oder vielleicht auch für Leute, die so ein bisschen aus der Richtung kommen. Mhm. Das VO2-Max-Test wird ja eigentlich in vielen Sportarten aktuell gemacht. Genau. Dass ihr Laktat noch messt, ist natürlich völlig verständlich. Ne? Das machen ja auch noch viele andere. Aber die Entwicklung finde ich sehr interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das von Laktat eher auf den VO2-Max.
Wobei international ist es eher so, ja.
Ja, bevor wir also später nochmal kurz auf das Thema Laktat kommen, muss ich noch was dazu befragen. Sehr, sehr interessant, wie diese Trainingssysteme funktionieren und fungieren. Deine Zeiten auf dem Rower habe ich mir aufgeschrieben, weil ich weiß ja, wir haben wir haben viele Crossfitter und so, die zuhören, die natürlich wissen, was sie da so abrudern. Gib uns mal so ein Beispiel, was du so ruderst. So, ruderst du überhaupt 500 Meter oder ist das so just for fun?
Nee, 500 Meter fahren wir eigentlich gar nicht. Nee. Also volle. Wobei ich mal, wir haben manchmal so einen Wettkampf einmal im Jahr so einen Wettkampf in Rendsburg, so einen Kanalcup, da fahren wir um 8er 12 Kilometer gegen, also so Massenstart mit 3-4 Booten halt nebeneinander los. Und da ist immer am Tag vorher nochmal 500 Meter, wo die ganze Mannschaft quasi auf dem Ergo nebeneinander zusammen 500 Meter ballert. Von da habe ich so eine ungefähre Werte, weil da ist das einzige Mal, dass ich mal volle Kanne 500 fahre. Und das war so um die 1,20, würde ich sagen.
Boah. Also mir schießt das Laktat gerade schon ins überall rein.
Zeit. Aber das üben wir halt auch nie, so diesen Sprint, weil wir fahren ja wirklich eigentlich immer 2000, ist ja unsere Distanz.
Ja. Ja. Das ist, also 2000 ist ja eigentlich auch straight Sprint, oder? Also das ist, da geht nicht mehr viel zwischendrin.
Naja, ja, also du ballerst durch, es fühlt sich an wie Sprint, aber eigentlich brauchst du halt super viel Ausdauer, um das halt durchzuhalten, ne? Deshalb, du machst eigentlich 90% Ausdauertraining oder 80 und so Richtung Wettkampf fängst du dann auch Schnelligkeit zu machen, ne? Weil die macht ja die Ausdauer wieder kaputt. Also du fängst eigentlich so ein paar Wochen vorm Wettkampf fängst du eigentlich erst an so, auch mal so zweimal 1000 oder dreimal 500 mal zu ballern und mal oder mal irgendwie mal so 100 Meter Strecken, um halt mal diese Schnelligkeiten reinzukriegen.
Ja.
Aber das machst du kaum. Also wir fahren eigentlich immer ganz viel Ausdauertraining und üben das dann auch in der Saison über die Wettkämpfe natürlich auch, wenn du dann halt Rennen fährst, das übst natürlich auch, dass dann am Saisonhöhepunkt dann du dann da auch wirklich weißt, was du da machst und dass du da auch bereit bist, da 100% halt sowohl zu geben als auch rauszubekommen, ne?
Ja. Ja, wir müssen jetzt kurz auf das Thema nochmal Laktat auch zu sprechen zu kommen und deine Story kurz dazu, weil ich war ja wirklich schockiert, also wenn man solche Bilder sieht. Vielleicht das kurz, um einzuordnen für die Leute, die zuhören. Es geht um Laktat. Laktat ist quasi Milchsäure, die sich im Körper ansiedelt, wenn man eben sehr viele Ausdauersachen oder vor allem in diesem Bereich ist so viel Kraft, viel Ausdauer, alles parallel, dann ist es halt so, das ist der absolute Laktat-Erschaffer. Es gibt eine gewisse Grenze einfach im Körper, die wird in Minimol gemessen und wenn ich diese Grenze übersteige, wird eben mein ganzes, sagen wir mal, Milieu wird eben sehr sauer. Manchmal merkt man das auch so am Geschmack im Mund und so, was man dann so hat, wenn man einfach merkt, so, okay, jetzt geht es gerade Richtung einer Grenze. Und du scheinst ja wohl so eine gewisse Grenze mal überschritten zu haben, ne? Erzähl mal so kurz die Story.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon häufiger Grenzen überschritten, aber einmal halt dann zu krass. Also ich bin eigentlich auch von meiner Muskelzusammensetzung, muss man auch dazu sagen, auch noch eher so ein schnellkräftiger Typ. Das heißt, ich bin bei diesem Laktat-4-Stufentest, was ich vorhin auch gesagt habe, bin ich nicht so der Pro, ne? Da bin ich am unteren Rand der Trainingsgruppe. Aber ich kann eben viel Maximallaktat bilden. Und kann ich eben da gut wegschießen sozusagen. Und da hole ich dann quasi auf und bin dadurch dann so gut wie andere oder besser. Und dadurch bin ich aber schon immer einer von denen gewesen, die natürlich bei diesen 2000-Meter-Tests dann wenn wir dann Laktat danach auch gemessen haben, eigentlich immer mit am meisten hatte. Also ich hatte immer so zwischen 20 und 24 Millimol.
Oh Gott.
Das war eigentlich immer normal. Also wenn ich mal nicht so gut drauf war, hatte ich mal 19 oder 18. Aber eigentlich hatte ich immer über 20. Und ja, und dann war halt eben jetzt im Januar der entscheidende Test dann für die Olympischen Spiele, wo es nochmal galt, sich für einen Deutschlandachter zu empfehlen, was ich am Anfang auch gesagt habe, das ist immer knallhart. Ich habe versucht, da nochmal reinzukommen und habe gesagt, okay, ich bin vor 6 Jahren meinen letzten Bestwert gefahren, obwohl ich ja jedes Jahr versuche, besser zu werden. Da sieht man auch, wie krass man da an seiner Leistungsgrenze die ganze Zeit unterwegs ist.
Ja.
Und der Bestwert, den wollte ich nochmal unterbieten. Das war 5 Minuten 56,0 oder 5,559, sowas in dem Dreh. Ne? Und unter 6 Minuten fahre ich eigentlich immer so 5,58, 5,59, bin immer nah dran. Auch mal eine 57, aber ich bin halt seitdem nicht mehr darunter gekommen und ich wollte es halt versuchen. Hab davor noch mal so ein bisschen so individuelles Training gemacht, hab noch mal ein bisschen geübt und so weiter.
Mhm.
Und hab da auch ganz viel andere Sachen vorher gemacht, mich da voll drauf fokussiert, mich da voll in den Tunnel gebracht. Ne? So. Ja, und dann bin ich das gefahren, bin leider ein bisschen zu schnell losgefahren, ein bisschen übermotiviert auf den ersten 500. Also ich wollte so eine, ich glaube, 1,29, 28 losfahren und bin dann irgendwie eine 1,27 losgefahren. Und ja, bei 1000 Meter war ich habe mich eigentlich noch ganz gut gefühlt, aber hab da schon gemerkt, okay, könnte eng werden. Aber das hast du auch häufiger, wenn du nicht so viel Laktat dann hast. Ne? Also, dass du einfach nach 1000 Meter, entscheidest du eigentlich, schaffst du, kommst du durch oder kommst du nicht durch mit deinem Rennplan.
Mhm.
Und das ging dann noch. Und dann ging es weiter und dann irgendwann so Richtung Ende. Ich hatte nicht mehr genug, um drauf zu packen, um im Endspurt dann wirklich meine Zeit zu schaffen. Wenn ich aber ein bisschen langsamer losgefahren wäre, hätte ich es wahrscheinlich geschafft.
Ja.
Ich war einfach ein bisschen übermotiviert los, habe das dann als Ziel gerettet, bin, glaube ich, noch eine 5,58 oder 5,59 gefahren. Also eigentlich so wie immer. Nur halt natürlich mit einem ganz anderen Aufwand.
Mhm.
Und dann bin ich erstmal vom Ergo gefallen, so lag erstmal da, konnte mich, also das ist eigentlich meistens so, du übergibst dich dann, du kannst dich kaum bewegen, das ist völlig normal. So, da war jetzt erstmal bis dato noch nichts irgendwie Ungewöhnliches.
Also ja, ganz kurz dann, nur, um das einzuordnen, es ist nicht völlig normal, für den Max ist es völlig normal.
Für mich ist es normal.
Ja, also für normale Sportler sollte das nicht der Fall sein. Okay,
sorry. Das stimmt, das ist natürlich schon so, dass wir uns natürlich speziell darauf vorbereiten und das über Jahre auch erüben, bis man überhaupt dahin kommt. Deswegen meine ich, erstmal musst du von der Veranlagung so drauf sein, dann musst du vom Mindset so drauf sein, dass du über diese Grenze gehst, weil ab 1000 Meter kommt der Mann mit dem Hammer die ganze Zeit und sagt, hör auf. Und das übst du ja auch. Das klappt mal besser, mal schlechter. Und an dem Tag bin ich komplett über diese Grenze rübergegangen, hab das durchgezogen und dann halt eine Stunde lang danach lag ich nur da. Also ich habe wirklich, konnte mich nicht bewegen. Ich bin dann aufs Rad, habe ich das Rad gesetzt. Also unser Arzt war auch da, hat gesetzt sich aufs Rad, habe mich draufgesetzt, kam irgendwann vorbei, meinte so, Max, setz dich mal lieber wieder runter, weil du fällst ja gleich runter. Der Display ist immer wieder ausgegangen, weil ich so langsam getreten habe. Ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Ach, du Scheiße.
Und da wusste ich aber noch nicht irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. So, dann, und dann kam irgendwann, dann bin ich nach Hause gefahren, ging es mir auch wieder besser und so nach 2-3 Stunden. Und dann habe ich viel getrunken, habe versucht, was zu essen. Ja, und dann habe ich irgendwann abends auf einmal wieder gekotzt. Da ging es mir auf einmal wieder schlechter. Und das hatte ich halt noch nie. Das war so voll ungewöhnlich. Normalerweise, klar, geht es einem dann auch muskulär schlecht und man ist doch kaputt, aber ich schlafe dann wie ein Stein. Schlafe ich da 14 Stunden durch oder so.
Ja,
ja, und dann irgendwie noch mit den Ärzten telefoniert und so. Die haben aber irgendwie nicht so richtig geahnt, was da abgeht. Es ist mal bei einem Sportler passiert von uns tatsächlich schon auf 2007. Aber den Ärzten war es nicht so ganz klar, weil die hat mich ja, also unser Verbandsarzt hat mich auch gesehen und hat eigentlich auch gesehen, mir geht es halbwegs gut und so. Und ja, dann habe ich mich quasi selbst im Krankenhaus eingeliefert am nächsten Tag, weil die Nacht dann auch nicht unbedingt besser war.
Mhm.
Ich habe dann nachts auch Schweißattacken und so gehabt. Und habe ich mich selbst im Krankenhaus eingeliefert, bin in die Notaufnahme gegangen und witzigerweise war dann auch ein Kumpel von mir da, der da gerade gearbeitet hat. Das war auch ein krasser Zufall, der mich dann aufgenommen hat sofort und dann wurden halt direkt Blut abgenommen, alles gemessen und der meinte dann so, yo Max, du bleibst hier, akutes Nierenversagen, du vergiftest dich gerade selber, wir legen dich jetzt erstmal schön an Tropf und dann müssen wir gucken, was wir machen, ne? Also das war auch völlig ungewöhnlich und dann auch Nephrologiestation gekommen, Intensivstation, die ganzen Ärzte, die hatten keinen Plan, was da abgeht, weil das so selten erst passiert ist, das ist ja so ungewöhnlich, auch wenn man das irgendwem erzählt. Keiner denkt so, was, also wie geht das? Also, das ist so, und dann haben die Ärzte, die selbst die Nierenspezialisten, für die waren das natürlich dann so, die dachten so, boah, krass, ey, wie geht das, ne? Dann haben die da erstmal recherchiert im Internet und irgendwelche Studien rausgesucht. Und das gibt ja nur so Einzelfälle, es gibt ja gar keine Studien, weil das so selten passiert. Und dann haben die halt so ein Einzelfall.
Ja, erzähl ruhig weiter erstmal.
Nee, dann haben die halt so einen Einzelfall gefunden von so einem Sportler in Japan, glaube ich, oder so war das, wo das halt komplett mit der ganzen Kurve der Werte, also nicht die Laktat, es war sofort wieder weg. Aber diese Nierenwerte, ne? Ja. Die sind halt irgendwie über 5-6 Tage angestiegen und dann aber wieder gefallen. Und da haben die gesagt, okay, wir hängen dich jetzt nicht an an die Dialyse, sondern wir behandeln dich jetzt erstmal so quasi konservativ und beobachten dich nur und gucken mal, ob die Werte sich ähnlich wie entwickeln wie bei dem. Und das war dann zum Glück so.
Ja.
Und so durfte ich dann nach einer Woche wieder raus.
Also nur um das vielleicht mal kurz einzuordnen, dass ihr es versteht, also in welchen Bereichen wir hier reden. Also man spricht normalerweise wenn man über 6 Minimol ist, ist man im anaeroben Bereich. Das heißt also, da häuft sich eigentlich schon Laktat an. Die Freizeitsportler und so, ne, wenn man joggen geht oder irgendwie walken, keine Ahnung, sollte man halt unter 4 bleiben, dann ist man im aeroben Bereich. Es reichert sich nichts an und man bekommt am nächsten Tag keinen Muskelkater. Das ist eigentlich das Resultat davon. Und wenn man ab 6 Millimol ist man halt eben in dem Bereich, wo es halt laktatmäßig interessant wird. Jetzt ist der Max so generell im 20 bis 24 Millimol-Bereich, was wirklich abartig ist. Und dann ist natürlich irgendwann so, dass die Niere immer wieder dieses Laktat abtransportieren muss. In dem Fall war es jetzt anscheinend so, dass sie es zwar geschafft hat, abzutransportieren, aber dass es irgendwelche Beiprodukte gab, die die Niere nicht mehr verarbeiten konnte. Und das, was wir dann im Volksmund unter Nierenversagen dann manchmal auch oder ein annäherndes Nierenversagen kennen, was wirklich im Sinne des Laktats, dass es also auf diese Art und Weise kommt, echt krank ist. Also der Max war mit Sicherheit da an einer Schwelle, die den körperliche Leistungsfähigkeit, also da war irgendwann, die liegt da bald aus gewesen. Also das kann man fest sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch eine lebensbedrohliche Situation, deswegen will ich das auch alles gar nicht schönreden. Das war definitiv, meine Freundin hat natürlich immer noch ein Trauma so davon, ne? Die hofft natürlich, dass ich nicht nochmal so einen Test fahren muss. Mhm. So, das war auf jeden Fall eine krasse Situation. Ich bin auch wirklich froh, dass ich dann ins Krankenhaus gegangen bin natürlich. Und dass ich da auch echt gut behandelt wurde. Die Ärzte, die auch selbst davon keinen Plan hatten, die haben sich so krass reingefuchst und haben sich da richtig mit beschäftigt. Da kam der Chefarzt da ein paar Mal vorbei und hat mit mir geredet. Und dann hatte ich auch noch einen Sportarzt, auch aus Berlin, einen guten Vertrauten, mit dem ich dann jeden Tag telefoniert habe, der selber auch mal auf der Nephrologie gearbeitet hat, Nieren transplantiert hat und alles. Der wusste halt auch, was da los war. Mit dem habe ich jeden Abend telefoniert. Der mich immer, wenn er aus seiner Praxis nach Hause gefahren ist, hat er mich immer abends angerufen.
Wie geht's dir?
Und hat mich gefragt, was so Phase ist. Und der war auch der Erste, der mir gesagt hat, Max, du bist über dem Berg. Also ich habe dir immer meine Werte durchgegeben. Und der war der Erste, der gesagt hat, nach 3-4 Tagen meinte der, Max, du kannst froh sein, du bist über dem Berg, keine bleibenden Schäden, weil das wusste ich bis dahin noch nicht.
Ja.
Keine bleibenden Schäden, du wirst wieder gesund. Und das ist das Wichtigste. Und das war für mich natürlich da auch das Wichtigste. Ich hab mir da natürlich auch keine Gedanken gemacht über, wie geht es mit Sport weiter? Ich wollte einfach nur gesund werden, alles andere war mir völlig scheißegal.
Ja.
Und das hat es aber auch, glaube ich, am Ende auch gebracht, dass ich da auch mich darauf fokussiert habe.
Ja, also das ist wirklich eine mega krasse Geschichte. Das darf man, das müsste man ganz eigenen Podcast nochmal über das machen und was auch so die sportmedizinischen Hintergründe sind. Aber wir switchen jetzt mal von wieder Richtung positiv. Vorhin hast du ja was erwähnt, auch, dass du gesagt hast, dass du früher auch teilweise manchmal gehänselt oder gemobbt worden bist. Und hast dich bestimmt dann schon, also dir es geschafft, eben dich aus verschiedenen Krisen vielleicht auch rauszuwinden, jetzt auch in der Verletzungssache. Man wird ja immer stärker daraus jedes Mal. Vielleicht sind wir jetzt gerade so, wenn wir jetzt so in die Mindset-Richtung gehen, vielleicht hast du ja mal einen Tipp für den einen oder anderen, so was das Thema Selbstbewusstsein und auch so an sich glauben. Fällt dir spontan was ein, weil ich jetzt öfter mal die Leute irgendwie oder auch Podcasts höre, wo das oftmals behandelt wird, einfach das Thema?
Also damals war es so, also als ich wirklich dann mit Leistungssport angefangen habe, da wollte ich eigentlich erstmal so mir selbst zeigen und auch anderen zeigen, dass ich halt Wert darauf habe. So. Also da kam halt auch quasi aus diesem mangelnden Selbstbewusstsein oder aus dieser so, ja, von außen so, was ich so bekommen habe, daraus ist halt so eine Motivation entstanden.
Ja.
Und deswegen sage ich auch heute, ich bin keinem, der mich gemobbt hat, böse, sondern ich sage eher so, das war eigentlich gut, weil mich das halt auch ein bisschen angestachelt hat. Das heißt, man sollte, glaube ich, das gar nicht bewerten, sondern einfach so erstmal so annehmen, wie es ist. Genauso, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, ich zweifle die ganze Zeit an mir. Vielleicht es gar nicht bewerten, sondern erstmal so beobachten und annehmen, dass das überhaupt so ist, weil dann kannst du auch versuchen, daran zu arbeiten, das zu ändern, weil es sind alles unterbewusste Prozesse. Das weiß ich auch heute, das wusste ich damals noch nicht, aber wir haben 60.000, 70.000 Gedanken am Tag und die sind alle unterbewusst oder die meisten davon. Kaum welche davon kriegen wir mit und davon sind irgendwie nochmal 3/4 negativ oder so. Also du hast halt so viele negative, und das ist aber normal, diese Spirale. Und es hat mir auch in den letzten Jahren voll viel geholfen, damit so zu lernen, umzugehen. indem ich halt versucht habe, da mal hinzuschauen, ne? Also so, auch so Meditation und solche Sachen, so hinschauen, ja. Was passiert da in meinem Kopf, weil man ist nicht der Einzige, jedem geht das so, also es, ja. Es geht wirklich, selbst den erfolgreichsten Menschen geht es genau so, dass die sich auch mal, oh nee, da bin ich doch jetzt nicht gut, das schaffe ich doch jetzt gar nicht, wie soll denn das was werden, vor einer Prüfung zum Beispiel die Angst oder vor einem Wettkampf oder so, da denkt man ja immer, oh nee, Scheiße, ich schaffe das nicht, bin ich cool. Und das sind immer diese Stimmen, die wieder kommen. Das habe ich auch durch so viele Wettkämpfe natürlich immer wieder gehabt. Das ist immer wieder gekommen. Und ich habe dann zum Beispiel gerade jetzt so, also so ein Tipp vielleicht vor so Situationen wie dieser, vor einem Wettkampf, vor einer Prüfung, was auch immer. Das habe ich damals intuitiv angefangen, dass ich mich vorm Spiegel gestellt habe, mir selbst so auf die Brust geklopft habe so und so gesagt habe und mir in die Augen geschaut und gesagt, du schaffst das. Weil ich brauchte das. Ich musste mich irgendwie, weil ich so aufgeregt war, dass ich mir selber dann sagen musste, Max, du schaffst das. Weil ich bin am Ende ja auch der Einzige, der diesen Wettkampf auch, gerade auf dem Ergometer bist, sitzt du ganz alleine. Ne?
Ja, klar.
Das ist nochmal was anderes, aber da musst du alleine durch. Da hilft es dir auch nichts, wenn dir jemand anders sagt, du schaffst das. Da musst du es dir selber sagen.
Ja.
Und das habe ich damals intuitiv gemacht und das mache ich bis heute eigentlich vom Wettkampf. Und das hat mir total geholfen, durch solche Extremdrucksituationen halt durchzukommen. Weil du das einfach, ja, durch diese Affirmation, durch dieses positive Self-Talk, dadurch kannst du auch diese negativen Gedanken auch mal ein bisschen verstummen lassen und dich mal wirklich auf das fokussieren, nämlich, dass du es auch wirklich schaffen kannst, weil du kannst es schaffen. Und gerade im Sport, ich weiß nicht, da wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen, aber das, wo wir hinkommen an die Grenzen, ist eigentlich so 60-70%, wo wir denken, wir können nicht mehr. Ne? Ja. Eigentlich könnten wir ja noch viel weiter.
Ja,
das auch mal zu wissen und da, ja, das wäre auf jeden Fall dafür ein Tipp. Ja, und so allgemein, wie gesagt, also das hat mir total viel auch jetzt in den letzten Jahren nochmal geholfen mit der Meditation und so weiter und Achtsamkeitstraining, weil du dann einfach anfängst zu verstehen, du bist nicht die Emotion. Du bist nicht die Stimme im Kopf, die sagt, oh nee, das schaffe ich nicht, das geht nicht, ich bin nicht gut genug. Du bist das nicht, sondern das ist nur deine Konditionierung. Das ist nur das, was du vielleicht von außen in deinem Leben wahrgenommen hast, so wie ich jetzt als Kind, wo ich dann in der Schule, da natürlich dachte ich dann immer, ich bin nicht gucken, ich wusste aber nicht warum. Das ist ja, schlimmer geht's ja eigentlich nicht. Aber du bist ja in deiner Essenz was anderes als diese Stimme. Und sich davon mal so frei zu machen und zu sagen, so, was ist jetzt meine Seele, was bin ich und was ist diese Konditionierung, dieses sogenannte Ego-Bewusstsein, das ist für mich ein totaler Gamechanger, weil dadurch, wie gesagt, kannst du dich lösen von du bist die Emotion und du hast die Emotion.
Also beste Überleitung überhaupt, nämlich Game Changer. Apropos Game Changer, der Max hat auch einen Podcast, der nämlich der Game Changer Podcast heißt. Und so wie er jetzt gerade anfängt schon zu philosophieren, so geht es da auch weiter. Also genau. Sehr, sehr interessant. Also Herzensempfehlung, ich habe da schon reingehört. Ich war richtig geflasht. Vielleicht zwei Sachen, die man jetzt so mitnehmen kann aus dem Talk, den wir jetzt kurz hatten, jetzt gerade in Bezug auf diese Mindset-Geschichte. Die erste Sache ist wirklich, also das Thema Meditation und sich eben auch diese Sachen anhören oder in sich reinhören, ist natürlich echt eine wichtige Sache. Und das, was du auch gesagt hast, habe das so gefeiert, also dass du es auch nochmal gesagt hast, dass Leute dich auch anzweifeln und auch und vielleicht dich auch irgendwie fertig machen wollen, keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich feiere das immer, wenn mich jemand auch unterschätzt und irgendwie sagt.
Ich liebe das. Außenseiterrolle.
Es kann nichts Besseres passieren.
Ja,
ich hoffe ich immer, dass nicht noch mehr Leute immer wieder kommen und sagen, ey, das schaffst du doch gar nicht, wa? Es gibt nichts Besseres für mich, weil es ist auch gute Sportler, erfolgreiche Sportler. Ey, Michael Jordan, wenn der ein schlechtes Spiel hatte, irgendein scheiß Reporter kam hin. Ey, Michael, hast du nicht mehr drauf? Im nächsten Spiel macht er 50 Punkte. Ey, das du kannst so mit so Leuten, also ich will nicht sagen wie uns oder solchen Leuten, die halt Bock haben, was zu erreichen, da kannst du nicht so machen.
Das geht. Aber du musst es halt wirklich achtsam eben behandeln, weil du es halt, glaube ich, es kann natürlich auch ins Negative abdriften, wenn du vielleicht eine längere Phase hast, wo es nicht so läuft oder so, oder wo du dann nicht so eben so schnell diese Antwort geben kannst.
Ja.
Aber genau deshalb finde ich, wenn man damit achtsam umgeht, dann kann man es so als Power benutzen, wie du es gerade sagst, man kann es als Stärke benutzen.
Ja, also ja, super, super interessant. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich habe vergessen, den Timer anzumachen. Wir sind mit Sicherheit schon über die Zeit drüber.
Ja,
aber auch, Max, ganz kurz, wir noch ganz kurz die Perspektive oder die Aussicht. Aktuell steht an, vermutlich Olympia 21 dann, ne, für dich?
Genau. Also das ist jetzt momentan der Plan. Natürlich nach dem Nierversagen und so war erstmal so, okay, wie geht's weiter? Ne? Ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann habe ich es aber jetzt im Sommer wieder geschafft, ins Team reinzukommen. Gab auch nochmal ein paar personelle Veränderungen da. Also da haben auch Leute gesagt, sie hören auf jetzt, weil sie das Jahr nicht nochmal machen wollen und so. Das hat mir natürlich nochmal die Tür geöffnet, nochmal reinzukommen. Und jetzt ist aktuell das Ziel Olympia 2021. Da ich momentan im Vierer sitze, ist es so, dass wir den Vierer noch für Olympia qualifizieren müssen, international. Oh, das heißt also, wir haben im Mai noch eine Qualifikationsregatta in Luzern, bei der wir erstmal noch unter die besten zwei kommen müssen, von denen, die noch nicht qualifiziert sind.
Ja.
Und dann würde ich auch zu Olympia fahren. Und deswegen ist so der aktuelle Fahrplan Mai und dann halt Juli Olympia.
Boah, das ist aber krass mit Mai, ne? Das ist ja extrem nah nochmal an, dass es so spät nochmal die Quali gibt, ne?
Ja, das ist echt nah, kurz davor. Also, aber dadurch haben wir Peak natürlich auch nochmal.
Mai und dann
gibt es nochmal. Richtig, du bist da voll auf dem Peak und dann musst du vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen raus und dann musst du eigentlich schon wieder nach oben.
Ja. Gut, also einmal die Perspektive. Also ich kann dir eins sagen, ich werde es mir anschauen, wenn du ruderst. Das kann ich dir mit Sicherheit versprechen schon mal.
Sehr gut.
Und wir machen nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung für dich. Max, wie finden wir dich so am besten im Internet, irgendwo auf Instagram und deinen Podcast? Erzähl mal kurz was.
Genau, Max Planer auf Instagram, Facebook Maximilian Planer, aber ich glaube, Facebook nutzt kaum noch einer. Und dann eben natürlich auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, mein Podcast Game Changer. Und dann auch noch meine Homepage maxplaner.de. Genau, da könnt ihr mich finden und ansonsten auch eine E-Mail an info@maxplaner.de, wenn ihr was wissen wollt. Geht immer.
Der Mann ist voll ausgestattet. Also wenn ihr ihn anschaut, er hat einen blauen Haken. Das ist ein richtiger Promi, den wir hier haben. Also alle mal
das kurz, war ein harter Kampf, den zu kriegen, sage ich dir.
Okay, Max, also vielen Dank schon mal für deine Zeit. Das war eine ganz tolle Folge. Das weiß ich wieder, warum ich das Ganze hier mache, weil ich dann so Gäste wie dich da habe, wo man so viel Inspiration und Motivation für den Tag bekommt. Ich bin wirklich pumped. Also vielen Dank fürs Dasein.
Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Wir werden dich verfolgen. Bitte verfolgt Max, einer der sympathischen Sportler, die ich hier bisher im Podcast hatte. Ich kann es nur sagen, wir haben uns jetzt erst kennengelernt vor einer Stunde, aber es ist einfach nur, ich bin auf dem Fan-Train drauf.
So. Ja, danke, danke. Und die Leute draußen, bitte seht uns nach, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Ne? Ihr müsst nicht böse sein. Der Podcast hat 30 Minuten, aber ja.
Genau, also wenn ihr auch jetzt, falls ihr auf mich böse sein solltet, seid bitte auch nicht böse. Wir haben versucht, mal kurz zu halten. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche. Ciao.